der Movie Break Trash Cast. Der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trash Casts. Mein Name ist Kühne und bei mir ist natürlich wieder unser guter Carlo. Hallo Carlo.
I'm not a girl.
Ja, jetzt bin ich schon raus. Dann haben wir natürlich unseren guten Jacko wieder dabei. Hallo Jacko.
Me too.
Und ich habe mich eigentlich drauf gefreut, heute einen alten Veteran begrüßen zu dürfen, einen Freund, ein Urgestein von Movie Break, der zu Filmstarts gewechselt ist. Ich wollte ihn groß ankündigen, ich wollte eine Lobeshymne schicken und er hat die beiden Filme ausgewählt und jetzt lasse ich das bleiben. Hallo Pascal.
Hallo, ja, schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich freue mich. Ich freue mich auch, ja, über die Filme zu reden.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Also wir haben ja, für die Zuhörer, die es jetzt nicht wissen, es ist unsere 40. Ausgabe und da haben wir uns überlegt, ach, wir holen mal wieder den Pascal zurück und auch wenn er eben bei Filmstadt Start ist oder viel auch da am Podcast ist, hat er sich trotz alledem die Zeit genommen, mit uns über diese Filme zu sprechen.
Ja, liebend gerne.
Mhm. Vielleicht einfach nur mal vorab, warum diese beiden? Also wir haben dir alles freigestellt, wir haben gesagt, du darfst auswählen, du kannst machen. Warum diese beiden Filme?
Ja, das ist eine gute Frage. Also den Chili habe ich schon länger auf der Watchlist bei Netflix. Und der hat mich natürlich einfach deswegen gereizt, weil er ja als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt. Und da ist man ja irgendwie immer interessiert zu sehen, was einen da so erwarten könnte. Und Not a Girl, den habe ich damals gesehen, als er neu war. Und ich dachte, mein Gott, zwei Sängerinnen in den Hauptrollen, sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen Film, das würde ja eigentlich ganz gut passen. Und so bin ich auf die beiden Filme gekommen.
Ja, gucken wir mal, wie gut uns das getan hat, dass wir uns das angeguckt haben.
Wahrscheinlich nur, weil er bei Filmstarts nicht drüber sprechen darf.
Wurde verboten. Genau das.
Die haben doch ein gewisses Qualitätsmerkmal.
Genau. Erwähnt diese Filme niemals.
Und dann hat er sich einfach gedacht, nee, bei Movie Break, die nehmen einfach alles mit rein und dann läuft das Ganze auch.
Ja, genau, so ist es.
Wir starten chronologisch. Wir fangen an mit dem Film Crossroads oder auch Not a Girl. Wer mag denn mal die Inhaltsangabe vorlesen? Carlo, wie wär's mit dir als großer Britney-Fan?
Ja, gerne doch. Hit me baby one more time.
Ja, also. Okay, ich mache, glaube ich, eine Strichliste, wie viele Zitate Carlo jetzt von Britney in diesem Podcast.
Ja, und dann am Schluss sage ich, ups, I did it again.
Damit hättest du jetzt alle Titel von Britney Spears genannt, die ich kenne.
Da gibt's schon noch mehr. Aber wart's nah ab. Okay, also, dieser tolle Film beinhaltet folgende Geschichte. Die 18-jährige Lucy träumt davon, schon in den letzten Sommerferien vor Collegebeginn ihrem kleinen Provinznest zu entkommen. Kurz entschlossen macht sie sich zusammen mit ihren beiden besten Freundinnen auf den Weg zu einer Talentshow nach Los Angeles. Mit von der Partie ist der charmante Ben, der dem Mädchen eine günstige Mitfahrgelegenheit in seinem Cabrio bietet. Doch der Trip währt nicht lange. Eine Autopanne legt die Clique lahm und das Geld für die Reparatur fehlt. Ben hat die rettende Idee, er zieht für Lucy einen Gesangsauftritt in einer Bar an Land.
Ja. Die obligatorische Frage. Wann habt ihr Crossroads oder Not a Girl zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Jacko, wie ist es bei dir?
Ja, also ich war im Kino mit meinen Jungs. Ihr habt mich gespannt. Nein, natürlich nicht. Bei der Ladies Preview sind wir reingekommen.
Schöner Männerabend.
Genau, haben wir erstmal schön den Film gecrashed, haben dazwischen gepöbelt mit Bierdosen geworfen. War schön. Nein, ich habe ihn bis letzte Woche nicht gesehen.
Okay, Pascal, du hattest ja, glaube ich, eine Vergangenheit mit dem Film.
Ja, wir haben eine Vergangenheit, genau. Also ich habe ihn damals gesehen, als er neu war. Als er in Deutschland auf DVD tatsächlich rausgekommen ist, weil bei uns in der Klasse gab es damals so einen kleinen Streit zwischen Jungs und Mädels. Die Jungs waren alle 8 Mile und die Mädels waren alle Not a Girl. Und ich glaube, dass ich einer der wenigen Jungs war, die auch durchaus interessiert daran waren, mal diesen Not a Girl-Film zu sehen. Und natürlich hat er mir nicht gefallen, weil ich damals auch großer 8 Mile-Fan gewesen bin und eigentlich auch noch immer bin. Ist eigentlich ein sehr, sehr guter Film. Genau. so bin ich auf Not a Girl gestoßen damals.
Mhm. Carlo, hast du ihn vorher mal gesehen?
Na, ich war bei der Deutschlandpremiere in Berlin 2002 mit meinem Pappschild I Love Britney. Gleich in der ersten Reihe. Damals.
Mhm. Ja. Creepy?
Nein, also. Kleiner Scherz am Rande. Ich habe ihn tatsächlich auch jetzt erstmalig für den Podcast gesichtet. Obwohl ich mich noch gut daran erinnern kann, 2002, dass der doch sehr werbetechnisch groß aufgezogen war. Aber ehrlich gesagt hat es mich dann nicht ins Kino gezogen.
Ja, das ist ja auch so völlig Zielgruppe. Also so 100% ja. Zielgruppe. Da kann man ja gar nicht... Kann man ja gar nicht anders als den nicht zu gucken.
Ja, ja.
Ja, ich habe ihn jetzt auch für den Podcast zum ersten Mal gesehen. Hat also da, ich wusste, dass es diesen Film gibt, aber hatte auch irgendwie immer gedacht, dass es so, dass der so überhaupt gar nichts war. Und dann habe ich mir mal die Zahlen angeguckt und ich meine, der hatte ein Produktionsbudget von 12 Millionen und hat 61 Millionen eingespielt. Also, ist ja auch mal durchaus okay, sein Produktionsbudget zu verfünffachen. Mhm. Das war mir überhaupt gar nicht bewusst. Also ich wusste nicht, dass das ein Erfolg ist.
Das war doch logisch. Also das war ja genau, deswegen gibt es ja diesen Film. Das habe ich mir schon gedacht, dass der relativ erfolgreich gewesen sein muss. Ja. Was die nackten Zahlen angeht. Nicht, was die Kritiken angeht.
Genau, man muss ja auch noch mal hinzusagen, Britney Spears war damals halt auch noch echt groß. Einfach auch, ne?
Ja.
Und 61 Millionen sind jetzt auch nicht riesengroß, aber die sind schon gut.
Ja, für das Produktionsvolumen.
Ja, für das Produktionsvolumen ist auf jeden Fall gut. Ja. Aber wenn man bedenkt, 2002 Britney Spears Film, hätte man vielleicht auch mehr erwarten können.
War ja, schon okay. Vielleicht. Aber bei Genie sind die Zahlen nahezu genau andersrum.
Ja.
Nimm's noch nicht vorweg.
Ja, schade. Vorweg.
Also ich weiß ja nicht, wie es für euch ist. Für mich ist dieser Film eigentlich nur eine Albumpromo. Also ja, ich glaube, das ist wirklich der teuerste Werbeclip für ein Musikalbum. So wirkt das Ganze auf jeden Fall für mich, weil ich glaube, 4 oder 5 Lieder aus diesem, ich glaube, das war ihr drittes Studioalbum, Britney. Und ich glaube, da sind 4 oder 5 Lieder von ihr mit in diesem Film eingearbeitet.
Ja, was sich für mich irgendwie immer gar nicht so erschließt, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte den ganzen Film über irgendwie immer das Gefühl, dass ihr das Singen eigentlich gar nicht so wichtig ist. Sondern immer so zwischendurch hat sie mal kurz Bock und sagt, ich kann auch singen, aber ansonsten ist es ihr eigentlich relativ egal.
Ja, also ich glaube einfach, es gab ja schon in der Vergangenheit von anderen Musikkünstlern irgendwelche Filme. Und man denkt ja da mal an Moonwalker damals in den 80ern von Michael Jackson. Gut, der wirkt wie ein langer Videoclip ist er eigentlich auch. Aber ich glaube auch jetzt Not a Girl, das war halt einfach so ein Ding, das da kommen musste. Einfach, weil Britney Spears in ihrer Glanzzeit einfach war. Und ja, die Produzenten wollten einfach mal einen Film machen mit Britney Spears. Weil sie einfach schon wussten, es war eigentlich eine sichere Bank, würde ich mal behaupten. Da war alles super durchkalkuliert. Konnte gar nicht schief gehen zu diesem Zeitpunkt.
Ja, absolut. Also das war ja jetzt kein Film, bei dem es ein Drehbuch gab und jemand hat Britney Spears gefragt, komm, willst du da spielen? Diesen ganzen Film gibt's nur, damit man einen Britney Spears Film hat. Ne? Man hat diese Figur, diese Kunstfigur und macht da irgendwie ein Drehbuch drumherum, ist egal. Hauptsache, wir kriegen da Britney unter und die kann halt ihre Songs ein bisschen promoten und fertig ist die Laube. So ein Ding ist das halt. Das Witzige war, meine Frau war in ihrer Jugend auch durchaus Britney Spears Fan und die hat das auch sofort erkannt. Also wir haben das so teilweise zusammen geguckt und ja, sie ist dann irgendwann sitzen geblieben und hat gedacht, auch Britney, da gucke ich mal mit.
Und was sind diese? Hat sie dich komisch angeguckt, weil du einen Britney Spears Film guckst?
Ich habe sie erklärt, hab gesagt, Pascal ist schön, das hat sie verstanden. Naja, also auf jeden Fall, da gibt's ja diese Szene am Lagerfeuer, wo sie dann ihr Gedicht ihrem Lover-Knastboy da irgendwie vorträgt. Und da wusste sie auch sofort, ja, das ist in dem Musikvideo, ist das auch so, dass sie da am Lagerfeuer sich so, ach so, guck an, hätte ich jetzt nicht gewusst. Mhm. Aber natürlich klare Promotion für das Album, für die Musikvideos, was anderes ist der Film halt auch nicht.
Ja, aber dafür dann eben trotzdem überraschend, dass sie da eben nicht so einen biografischen Weg gegangen sind irgendwie, ne?
Ja, das stimmt. Sie wollen aber, glaube ich, auch noch mehr, dass das Image der ewigen Jungfrau
fliegt. Ja, und so. voll.
Also biografisch wäre vielleicht nicht so gut. Ich weiß nicht, was für eine Kindheit Britney Spears hatte. Die war bestimmt nicht ganz so schön, würde ich mal behaupten.
Nee, weiß ich
das,
nicht.
Das glaube ich auch. Aber das ist es. Es ist das Image eben, ne? Also wie Britney Spears da dargestellt. Also sie ist ja wirklich eine Lichtgestalt, ne? Sie ist ja der Engel in, der personifizierte Engel, ne? Das ist ja.
Ja.
Also ich meine, also eine ihrer ersten Szenen muss sie ja mit ihrem Freund, gespielt von Justin Long, so eine Liste durchgehen, warum die Gründe, um jetzt Sex zu haben. Ja, also es ist ja so.
Ach, war das furchtbar.
Ja.
War das furchtbar.
Ja, also es war. Schrecklich. Und ich fände es eigentlich ganz geil, also so bezeichnend dafür, wie eisern sie doch diese Jungfrau ist, weil es wird ja vorher erklärt in der ersten Szene in ihrem Schlafzimmer mit Dan Aykroyd, ihrem Vater, der dazukommt. Und der, nicht so, bitte. Nicht falsch verstehen, nein. Da erzählt sie ja, was für ein schweres Leben sie hatte, weil sie musste ja Medizin oder Biologie studieren, das ist ja vorgeebnet und sie durfte nie zu einem Footballspiel gehen und war nie auf Partys, weil sie ja immer lernen musste. Und ich dachte mir, also andere Filme, die würden, wenn dann dieses Mädchen mal von der Kette gelassen wird, dann würde die jetzt allererst das Crystal Meth rauchen und das Footballteam komplett durchziehen.
Ja, so Gangbang.
Aber Britney, bei ihrer ersten Chance dann Sex zu haben, mit ihrem scheinbar ja Freund, also die kennen sich ja schon ein bisschen, ja nee, ach ich weiß nicht und dann ist doch nicht. Also die so knallhart, da ist Iron Maiden scheiß gegen.
Ja, aber jetzt sind wir mal ehrlich, ihr Freund ist Justin Long. Also da kann ich schon verstehen, dass sie dann sagt, nee komm.
Und das habe ich mir auch gedacht, weil, um ein bisschen vorzugreifen, am Ende des Films wird sie natürlich irgendwie noch geknackt und zwar von dem muskulösen, klavierspielenden Ex-Knacki, wo ich mir gedacht habe, tja, also Justin Long war dir eindeutig eine Spur zu waschlappig. Der Arme.
Ich hatte mich auch ein bisschen gewundert, dass Zoe Saldana damit spielt irgendwie. Also
ich auch, ich habe sie auch erst gar nicht erkannt. Ich habe das dann gelesen und dachte, huch, was ist denn da los? Ja, Karrieresprung weit, also die hat's geschafft.
Der berühmte Ex-Knacki, den du gerade so schön benannt hast, ist ja Anson Mount, auch bekannt als Bohannon aus Hell on Wheels, aus der TV-Serie, aus der Western-TV-Serie, die hier nochmal eben ans Herz gelegt werden sollte und jetzt natürlich auch in der neuen Star Trek-Serie.
Mhm.
Die Hauptrolle von Captain Pine, wenn ich mich nicht täusche, übernommen hat. Also auch kein Unbekannter. Mir war aber auch nicht bewusst, dass er da mitgespielt hat. Man kennt ihn gar nicht groß.
Ja, aber
ich kannte ihn immer nur mit Vollbart aus Hell on Wheels.
Aber da laufen ja im Prinzip fast nur bekannte Gesichter rum. Kim Cattrall kommt auch noch mal irgendwann vorbei. Mhm.
Ja.
Und die andere Freundin, ist das Mimi? Mimi, die Schwangere?
Ja.
Ja, die kennt man ja auch zum Beispiel aus 8 Mile.
Hm. Ja. Hätte ich jetzt nicht gewusst, aber 8 Mile ist auch zu lange her.
Ja.
Jetzt, ich möchte es ja mal kurz ansprechen. Ich habe mir in den ersten 5 Minuten gedacht, wow, macht der Film jetzt schon viel auf. Und irgendwie hört er auch nicht auf. Also, ich glaube, das ist wirklich, ich weiß gar nicht, was das sollte. So Britney Spears eben als die, als das Mädchen, was dann immer nur vom Erfolgsdruck des Vaters dann da irgendwie runtergebuttert wird. Dann diese, ihre zweite Freundin, die Zoe Saldana, Kit, heißt sie dort ja, die haben sich entfremdet, weil sie ja dann doch irgendwie mehr jetzt auf Geld und auf Fame steht. Mimi ist schwanger von irgendwem, das wissen wir auch noch nicht. Anson Mount ist, ja, ist scheinbar ein Ex-Knacki und ich dachte mir, wow! Hier werden aber schon viele, viele Dinge erstmal aufgemacht, die aber auch irgendwie nicht wirklich zu Ende gedacht sind am Ende des Films. Oder wie seht ihr das?
Ja, da passiert auch einfach lange Zeit dann auch nicht mehr viel. Also bis am Ende dann so ein paar Sachen aufgelöst werden. Ansonsten ist die Handlung dann relativ lange mehr oder weniger vorbei.
Ja, das sind alles so Schlagworte, die so reingebracht werden, damit man so tun kann, als wenn da irgendwelche Konflikte wären. Natürlich gibt's keine Konflikte in diesem Film. Am Ende fällt die halt die Treppe runter, ist das mit dem Kind erledigt. Sind immer so ganz einfache Antworten in Anführungsstrichen. Der Typ ist natürlich kein Totschläger, sondern hat keine Ahnung, was er nochmal gemacht hat, aber ist natürlich alles.
Ich weiß es.
Oh ja, bitte.
Er hat, das finde ich ja auch ganz geil eigentlich. Der hat ja irgendwie seine Stiefschwester oder seinen Stiefbruder von dem gewalttätigen Vater weggebracht. Und man darf irgendwie mit einem nicht blutsverwandten Minderjährigen nicht über die Staatsgrenze fahren.
Ja, was Ehrenhaftes.
Pass auf, und dann habe ich mir gedacht, dann hätte ich an seiner Stelle aber mal die Ausweise von den dreien gecheckt, weil wenn er ein bisschen Pech hat, ist er jetzt Wiederholungstäter und kommt richtig lang. Weil die könnten ja auch gerade mit der Jungs sein.
Stimmt.
Aber auf dem elektrischen Stuhl, ja, schade drum.
Ja. Und vor, ich weiß gar nicht, muss man auch 21 sein in Amerika oder nicht?
Ja, 21 für bestimmte Dinge. Ich glaube, du gehst mit 18 schon als volljährig, aber darfst halt noch nicht Alkohol.
Wahrscheinlich ist das auch noch mal von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich.
Mag sein, ja. Aber das ist ein knappes Höschen bei den drei.
Also keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass wir da wirklich drauf aus waren, dass der jetzt auch irgendwie Charakterdrama rausgeschält wird.
Nee, aber ich meine ja auch nur alleine von den Themen her, da könntest du eine komplette Serienstaffel draus drehen.
Ja.
So, das ist ja auch irgendwie so vollkommen in Ordnung, dass Dan Aykroyd als Vater irgendwie seine Tochter unter Druck setzt. Das ist auch für alle in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Die sind da so, ja, nee, das ist eben so. Aber Dad, ich lieb dich trotz alledem. So, was? Und ja, wenn die Aufklärung mit der Schwangerschaft kommt, also da habe ich auch ganz kurzzeitig gedacht, jetzt ist das euer Ernst?
Ja, also erstmal ist das so haarsträubend konstruiert und also super finde ich auch, wie sie das lösen, was Pascal schon gesagt hat. Dann fällt die Treppe runter, aber das ist auch nicht groß in einer Szene aufgelöst. Man sieht halt, die stolpert, dann gibt's einen Schnitt, man sieht einen Krankenwagen fahren, dann sieht man einen Schnitt, ein Arzt erklärt ihren Freunden irgendwas, also im Off mit Musik hinterlegt. Und damit weiß man jetzt ganz genau, was passiert ist, damit man diese wirklich auch tragische Dramatik eigentlich so ganz elegant umschifft, weil gleich wird wieder gesungen, ne? Nicht, dass wir jetzt uns irgendwas mit Traurigem beschäftigen müssen. Und das kann sowieso keiner von denen spielen. Also lösen wir es mal einfach so in so einem 45-Sekunden-Clip. Das ist super elegant gelöst.
Ja. Eine schöne Trauermontage.
Genau. alles Soap-Elemente, das aber halt passt natürlich da auch voll und ganz rein.
Ja,
das
ist oder irgendwie so Teenie-Serien-Elemente ja, halt, ne? Ja,
so ein klein Mädchen-Serie, ne?
Ja.
Und da sind diese Elemente richtig.
Ich meine, man muss natürlich auch so ein bisschen berücksichtigen, wann der Film gekommen ist einfach auch und diese Highschool-Filme und wahrscheinlich auch sowas wie Dawson's Creek. Oder so. Ich glaube, dass sich das thematisch ja gar nicht so unterschieden hat und die da einfach zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollten. Ne? Einfach
dieses ja, wobei ich bin großer Dawson's Creek Fan von der Serie. Also die ist auf jeden Fall nicht so belämmert wie jetzt.
Ja, aber ich glaube, die Themen könnten ähnlich sein, oder?
Ja, ne? Wobei, ja.
Also auch die, Sorgen genau. und
ja, wobei
Liebelein.
Das weitaus besser und
klar, also das will ich auch gar nicht bezweifeln, aber ich meine nur so grundsätzlich holt das natürlich ein Teenie-Publikum einfach ab und
ich glaube, das ist das Ding. Man muss sich erstmal vor Augen halten, für wen ist denn dieser Film gemacht? Und der ist für 11-jährige Mädchen, die dann losgehen und sagen, ah ja, oh, das ist so schön und das war alles so toll und jetzt kaufe ich mir aber noch schnell das Album dazu.
Ja, klar. Und dann darf man auch gewisse Dinge vielleicht nicht so übertreiben, ne? Was ich schon meine. Dann darf man das ist letzten Endes ein ziemlich tragischer Schwangerschaftsabbruch, der da geschieht. Das darf man nicht so an die große Glocke. So halt passiert, ja. Ups, ne? I did it again. Nein, aber jetzt ist es halt weg. Aber Problem gelöst, sagen wir es mal so. Jetzt können wir wieder Teenager sein, ist alles schön, ne? Ja. Nicht, dass du dann noch mit dem Balk von dem Ex-Freund, der der Freundin rumläuft, das belastet so eine Freundschaft ja auch nur. So,
ja, und also, dass da auch eine Vergewaltigung noch mal ganz kurz angerissen worden ist,
ja, aber
fällt ja auch so leicht fällt ja auch leicht unter den Tisch, ne?
Ja, eben, aber nachher fragt doch jemand nach, lassen wir das mal, ne? So, ist einfach so. So behandelt der Film halt solche Themen.
Ja.
Also ich glaube tatsächlich, wir sind nicht die Zielgruppe. Das habe ich mir bei der Sichtung gedacht. Wir sind's nicht.
Denkst du wirklich?
Ja,
ich habe mich jetzt so eine steile These von dir hier.
Ja, ich weiß.
Aber es ist ja mal interessant, sich in solche Filme irgendwie oder sich mit solchen Filmen auseinanderzusetzen, weil wir waren nie in unserem Leben die Zielgruppe von Not a Girl.
Das stimmt wohl.
Egal wie alt wir gewesen wären, es wäre nie unser Film gewesen und auch mal ganz interessant zu sehen, was für Filme für 11-jährige Mädchen halt gedreht werden und was da dann letztlich doch für konservative Ideale eigentlich gepredigt werden, ist schon interessant.
Ja, ne? Also es ist auch wirklich, da gibt's ja auch noch so eine Szene, wo die drei Mädels sich dann irgendwie dann also wirklich wieder so richtig annähern und irgendwie die ganze Nacht happy durchquatschen bei irgendwie Pepsi Light oder so und dann auch solche Gespräche führen wie, oh, Lucy hat einen angefasst und sich halt totkriegt, wo ich mir denke, wie alt sollen die jetzt sein? Auch da hätte ich nochmal die Ausweise von denen kontrolliert an der Stelle von unserem Ex-Knacki. Das ist schon, ja, also ne, jemand, der älter ist als ich 15, ist da echt raus.
Ich dachte ja tatsächlich bei dieser Szene mit, ja, hier, Lucy hat ja auch schon mal einen angefasst. Ich dachte, die lösen das noch witzig auf, dass dann irgendwie noch kommt, ja, ein Frettchen oder sonst irgendwas. Aber es ist ja am Ende des Tages auch vollkommen klar, dass ja damit das männliche Glied gemeint war.
Mutmaßlich. Ja,
mutmaßlich, ja.
Ja. Und auch nicht mal, dass sie dann da irgendwie so ein Gag draus machen, sondern einfach so, nee. Also wir reden jetzt 2 Minuten darüber, dass Lucy einen Pimmel angefasst hat.
Ja, aber da kannst du dir doch die kleinen Mädels davor vorstellen, wie die am Abkichern sind.
Ja, das ist es halt, ne?
Ja, nochmal, ich weiß auch gar nicht, ob man im Film wirklich böse über das sein kann, was er ist, weil so, ich glaube tatsächlich, für die Zielgruppe ist es vollkommen in Ordnung. So, wenn sich da dann, wenn die Mädchen, oder wenn dann sich da irgendwie 3, 4 Mädchen treffen, haben Mädelsabend und dann mit 7 und dann wird dieser Film reingelegt, dann werden die bestimmt richtig viel Spaß haben.
Mit 7. Ja gut, der Film ist ab 6, das ist in Ordnung.
Ja,
aber der wird halt dann noch vorm Abendessen geguckt, ne? Wenn sie Übernachtungsparty machen.
Ja, das ist so gesehen vielleicht irgendwo in Ordnung. Trotzdem ist das natürlich ein absolut fauler Film. Also, wenn man das mal so sieht, weil das ist kein richtiger Kinofilm. Das ist einfach irgendwas zusammengemuckeltes, damit du eben Britney Spears und gerade das Image von Britney Spears, das Aufgebaute von der Plattenfirma, damit du das promoten kannst. Ja. Das hat natürlich dramaturgisch mit einem Film das absolute Minimum gemein.
Es ist halt ein einfaches Produkt, ne?
Produkt, genau.
Es ist einfach ein Produkt. Aber was mich dann wieder überrascht hat, wobei so sehr überrascht hat es mich jetzt nicht, aber die Regisseurin, oder ist das ein Regisseur?
Oh ja, nee, ich glaube, das ist eine Regisseurin. Ja,
Tamra, ne? Tamra Davis.
Ja, Tamra Davis, ja, und das hat mich auch überrascht. Ich glaube, ich weiß, was du jetzt sagen willst.
Okay, was will ich sagen?
Naja, die hat unter anderem neben Billy Madison, glaube ich, auch Half-Baked gemacht.
Ja.
Und Half-Baked, ich bin ja ein Kind der 90er. Mhm. Und als der damals auf VHS rauskam, ich glaube, wir haben den 100-mal gefühlt geguckt. Aus Gründen, sage ich mal. Ne? Also, das in so einer Zeit, wo viel im Nebel liegt, ist der Film sauwitzig gewesen. Ich weiß nicht, wie der heute ist. Ich habe den zwar auf DVD, aber ich glaube, seit ich mir gekauft habe, nicht geguckt. Das ist schon ein Sprung von Half-Baked zu Not a Girl, würde ich sagen.
Ja, ich finde auch, es ist auch ein Sprung von Billy Madison zu Not a Girl.
Ja, das auch.
Also ist jetzt nicht so der Megasprung, aber keine Ahnung, die hat auch 2000 diesen Mittendrin und voll dabei. Das ist auch so ein Teenie-Ding gewesen mit Drew Barrymore und Jennifer Jason Leigh in der Hauptrolle.
Den kenne ich gar nicht.
Ja, den habe ich, glaube ich, mal gesehen, den fand ich auch gar nicht schlecht.
Ich liebe ja Jennifer Jason Leigh, deswegen müsste ich mir den eigentlich mal angucken.
Ja, guck den mal und dann kannst du noch mal sagen, wie das so ist. Aber ich glaube, dass das auch der Film gewesen ist, womit sie sich halt quasi für die Regie zu Not a Girl beworben hat, weil das halt auch so eine Teenie-Geschichte. Nur halt irgendwie über 14-jährige Mädchen in den 60ern. Irgendwie sowas. Aber ja, die Regiewahl ist immerhin interessant. Auch wenn sie nichts draus macht, ist sehr uninspiriert inszeniert.
Ja, es ist aber genauso inszeniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Also als es dann hieß, ja, wir gucken hier Not a Girl, habe ich genau damit, ich habe genau mit diesem Flick gerechnet.
So, ja, aber man rechnet doch damit, dass der Film schlimmer ist.
Ja.
Man rechnet das wirklich damit, dass man jetzt so eine Grütze sieht und man sitzt ja davor und denkt sich so, ja, gut, ist halt jetzt ein Teenie-Road-Movie, also ist mir eigentlich alles kackegal und dauert 90 Minuten, ist das Ding wieder vergessen.
Naja, wenn man es akzeptiert, glaube ich, da weiß man, auf was man sich eigentlich einlässt. Ja? Und dann wirkt das alles gar nicht.
Und es wirkt auch nicht so, es wirkt nicht bösartig.
Nee, aber ich würde schon so weit gehen. Also ich werde mir den Film nie wieder angucken. So,
vermutlich, außer du hast mal irgendwann ein kleines Mädchen. Als Kind natürlich.
Ja. Ja, aber weiß die dann noch, wer Britney Spears ist die Frage.
Ja, das stimmt natürlich. Aber vielleicht sagt Kühne ja dann irgendwann, komm, wir gucken jetzt mal einen richtig schönen Mädchenfilm.
Also, ja, Pascal, ich weiß, was du meinst mit, das ist natürlich alles jetzt nicht, das ist nicht Bodensatz Scheiße.
Nein.
Aber es ist natürlich auch weit davon weg, irgendwie gut zu sein.
Nein, es ist also völlig belanglos.
Ich kann jetzt schon mal was dazu sagen. Ich hatte mir vorgenommen, diesen Film zu gucken, als ich auf Dienstreise war. Und Da habe ich mich zuerst gefühlt wie ein Untermensch. Ich konnte, mein Rechner, der hat sich nicht mit dem WLAN verbunden und dann musste ich diesen Film auf dem Handy gucken. Ja, ich habe diesen Film auf dem Handy geguckt. Und ich finde Film auf dem Handy gucken, finde ich doch äußerst grenzwertig.
Mhm.
Jetzt bei dem habe ich aber gedacht, ja gut, kann man machen. Ne? Aber ich hatte wirklich Probleme, dass irgendwie, also die 90 Minuten, die fühlten sich insoweit schon lang an, dass ich dachte, boah, du könntest jetzt hier aber auch gleich einpennen, ne?
Ja, der tuckert halt auch so ein bisschen vor sich hin einfach, ne?
Ja, der ist, nehmen wir das Kind dabei an, der ist stinklangweilig. Also, so, entschuldigt jetzt hier ganz viel, ja, der ist so, wie er ist und ne, der will ja kein Lust sein. Ja, man muss doch auch echt mal die Kirche im Dorf lassen, der ist unfassbar langweilig.
Ich weiß, ich hab mich, da, also, ja, der, wie gesagt, der ist halt, der tuckert so vor sich hin, aber ich kann nicht sagen, dass der unfassbar langweilig war. Also, da gibt's heute noch einen anderen Film, wo ich echt dachte, Alter,
der toppt wirklich vieles, aber ja. Das ist halt so keine Kunst.
Ja. Ja, also bei Not a Girl würde ich unfassbar langweilig, weiß ich nicht, ob ich so weit, aber ist halt so, ja, sitze ich halt so weg mit einer Arschbacke irgendwie. Nebenbei bestelle ich 10 Blu-rays bei Amazon und keine Ahnung, irgendwie so, ne?
Ja, verstehe ich. Also ich glaube, was da auch Bewertung und sowas angeht, du hast vollkommen recht, ich glaube wirklich Scheiße finden. So richtig Müll kannst du gar nicht sagen, weil das Ding ist dafür zu viel zu belanglos und viel zu brav und viel zu artig. Ne? Also die versuchen ja wirklich in diesem Film so gut wie mit nichts anzuecken. So.
Ja, oder halt auch mit den Dingen, wo sie denken, dass sie wenigstens kurzzeitig anecken, wird ja sofort alles bereinigt. Also wie gesagt, Schwangerschaft, Teenie-Schwangerschaft und Totschläge an Bord, aber ist ja alles vollkommen egal.
Vergewaltigung. Wir vergessen immer die Vergewaltigung, die offenkundig stattgefunden hat.
Die vergisst der Film doch auch.
Ja, eben, weil der Film will ja gar nicht, dass man drüber nachdenkt. Das meine ich ja. Man hat diese Szene so schnell wie möglich hinter sich gebracht, damit das bloß nicht auf den Tisch kommt. Und das sind halt so Dinge, deswegen finde ich den Film wirklich scheiße. Weil ja. Wie du schon sagst, keine Ecken und Kanten, aber so bewusst.
Ja.
Und
ja,
so,
ja.
Das nervt mich. Sowas nervt mich. Also der ist A, für mich total langweilig und B, macht dann auch noch sowas.
Ja,
ne? Dieses Ende fand ich auch so furchtbar. Das muss in diesem Film. Natürlich. Aber das ist so schlimm, wenn sie dann da auf der Bühne steht und singt und aufgeglitzert und ihr Vater sitzt dann da noch und hat Pipi in den Augen, jetzt endlich, Gott sei Dank, na, hat das eingesehen, wird doch keine Biologin, kann ja doch ganz gut singen und dann kurz Kleidern rumlaufen. Der Typ, ihr Gedicht, was sie am Lager vor eben, dass er das als Chanson da komponiert hat, um Klavier. Also weißt du.
Another girl.
Jetzt ist mal gut. Eine Szene, die möchte ich jetzt so unterbringen, weil das fand ich ganz witzig. Das erste Hotelzimmer, dass die reinkommen. Kommen sie rein, sehen so eine flackernde Lampe und so scharlachrotes Bettzeug und sagen, pfui, was für eine Absteiger, gehe ich nicht rein. Bäh. So, das zweite Hotelzimmer, wo sie reinkommen, Reaktion, oh, voll der Luxus. Einziger Luxus ist, die Lampe ist heile und die scharlachroten Bettdecken hängen jetzt am Fenster. Weißt du, so, boah, da haben sie nicht mal die Mühe gemacht, da irgendwie das Set umzudekorieren. Das fand ich so albern, aber gut.
Ja, ey, von den 12 Millionen Budget sind natürlich 10 Millionen an Britney gegangen. Was willst du machen?
Ja, das ist so, ne, dann hängt man einfach die Bettdecke ans Fenster, repariert die Lampe und sagt, boah, jetzt sieht's geil aus.
Ja,
jetzt also, mir ist gerade die Idee gekommen, ich glaube, wir lagen falsch. Ich glaube nicht, dass dieses Drehbuch auf Britney Spears umgeschrieben worden ist. Wahrscheinlich war das wirklich mal irgendwie ein vernünftiges Drama oder sowas. Und dann.
Genau.
Und ein paar Sachen haben sie einfach nicht mehr rausbekommen. Scheiße. Die muss jetzt vergewaltigt werden. Kacke.
Genau. Wir sind nur bei 60 Minuten. Was machen wir? So. Britney, hast du noch ein paar Songs? Nee, ist alles.
Ich glaube, das Drehbuch war eigentlich für was anderes und dann haben die gesagt, nee, wir machen einen kleinen Mädchenfilm daraus. Und dann hast du jetzt eben noch die Schwangere da drin, die ja auch so überhaupt gar keinen Mehrwert bietet, außer dass sie eben vergewaltigt worden ist.
Ja, vor allem, es bringt ja wirklich nichts. Also man könnte ja denken, dass diese drei Frauen irgendwie so drei Eigenschaften darstellen oder sonst irgendwas, also so ganz dumm. Aber völlig egal. Aber jetzt wollte ich mal gerade gucken, ob dieses Album überhaupt irgendwie was gebracht hat. Wie heißt das Album überhaupt?
Das Album hieß, glaube ich, Britney.
Britney. Guck, Studioalbum. Guck Britney. Okay.
2001.
Ah. Ja, überall auf Platz 1. Wochenlang. Wow.
Ja.
Bis zu 58 Wochen auf Platz 1. Sehr gut, hat sich der Film doch gelohnt. Passt.
Ja. Ja. Carlo, hattest du das Album?
Natürlich. habe ich mir damals auf Maxi-CD die Single gekauft. Ja, da gab es noch Maxi-CDs.
Mhm. Aber war das die einzige Single?
Not a girl. Nee. I Love Rock'n'Roll wurde
ausgekoppelt. Das war auch so eine Szene, ey.
Boah. Ja, schrecklich, ne? Absolut schrecklich.
Ja, vor allem, also das ist ja irgendwie, das verstehe ich, und das erinnerte mich auch irgendwie so ein bisschen an so Heimatfilme kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die immer so einen großen Anteil von Gesangseinlagen hatten, die völlig random sind. Weil, wie gesagt, es hat ja überhaupt nichts mit ihr zu tun, dass sie gerne singt. Das wird ja immer mal so eingestreut. Ach ja, stimmt.
Nee. Zumal ist es nicht so, dass sie auch am Anfang nur Background-Sänger ist, weil ja die Schwangere eigentlich die
Eben, die weiß die ja nicht mal. Ist. Ja, also, ja.
Also sie will weiß, ja gar nicht zu diesem Talentwettbewerb. Genau. Ne? Das will ja ihre Freundin, die aber überhaupt nicht singen kann, wie sie herausstellt. Ach, guck an. Ne?
Ja.
Aber sie will ja nur ihre Mutter besuchen. Und diese Szene wird ja auch in 2 Minuten abgefertigt. Danach wird nicht mehr drüber gesprochen.
Das war auch das war unangenehm, wenn sie bei ihrer Mutter steht. Und dann so ein richtig ernstes Thema von wegen so, ja, nee, ich wollte dich eigentlich nie und deswegen bin ich abgehauen. Und dann danach kichern sie aber wieder, weil sie irgendwie was anderes wieder haben. So, jetzt darfst du mich entjungfern.
Genau, aber, ne? Da ist sie kurz traurig, dann wird weggecuttet und danach kommt, glaube ich, diese Pepsi-Light-Szene mit sie hat ihn angefasst. Ne? Schon vorbei, Problem gelöst. So macht man das bei Not a Girl.
Dieser Besuch bei ihrer Mutter, den fand ich so richtig creepy irgendwie.
Ach so.
Weil die Kim Cattrall spielt da irgendwie total merkwürdig. Also mir kam die so komisch vor, diese Szene irgendwie. Jetzt würde ich mal behaupten, Kim Cattrall kann schon irgendwie was, schauspieltechnisch. Aber was war das? Das war ja.
Naja.
Es war total merkwürdig irgendwie.
Du musst natürlich einen Charakter in diesem Film haben, der von Grund auf böse ist.
Ja, und das war die.
Ja, genau. Und die wird natürlich, ist ja die totale Eishexe.
Ja, so kam, also, aber nicht einmal das kam.
Ja, aber auch dann, dass der Vater dann, wo der Vater sich dann zu erklären versucht, so, ich wollte dich nicht verlieren und deswegen habe ich dich nur lernen lassen und dir nie Spaß gegönnt.
Oh, Dad, danke, dass du mir das sagst. Das freut mich jetzt aber.
Ja, auch eine Bombenstrategie, weil, wie ich schon sagte, viele Mädchen werden mit 15 von zu Hause ausgerissene Prostituierte geworden. Hervorragend.
Ja, da steckt auch ein Christiane F-Film drin. Ihr habt recht, recht.
Und zwar nicht wegen dem Geld, sondern weil sie Bock drauf haben. So.
Ich bleib dabei. Ich glaube, da ist ein komplett anderes Drehbuch eigentlich gewesen. Und dann haben sie festgestellt, Britney Spears will jetzt auch was drehen. Ja, dann nimm das da. Und dann muss jetzt alles umgeschrieben werden, was eben nicht für 11-jährige Mädchen gedacht ist. So.
Was ja nicht selten ist, also was ja durchaus auch in Hollywood vorkommt. Also, aber bei dieser, weiß ich nicht, also die Drehbuchautorin, keine Ahnung, die ist jetzt halt eine sehr, sehr erfolgreiche Serienproduzentin, dieses How to Get Away with Murder und Bridgerton, die hat halt gerade so richtig Money am Start, aber früher, kann schon sein, dass es so gewesen ist, klar, aber ich denke, dass das von Anfang an 100% Produkt war für Britney und die da 10-mal rübergelesen hat und noch gesagt hat, so und so und so und dann haut da mal noch eine Vergewaltigung rein, aber nicht so ernst, sondern auf lässig. Und dann war das Ding halt durch.
Cool, wie die Kids heutzutage sagen würden.
Ja, mach mal Vergewaltigung auf cool. Ja.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, das war einfach. Wir brauchen einen Britney Spears-Film, paar Songs, Samba, schreib mal ein Drehbuch, fertig.
Ja,
aber nochmal, ich glaube, du kannst einfach einen Britney Spears-Film, auch wenn du da jetzt mit so einem Roadtrip verbindest, da hättest du schon weniger Ballast dran haben können.
Ja, hätte man können.
Ja, klar. Ich glaub,
also da hättest du auf jeden Fall so. Also 2, 3, es hat ja auch gar keinen Sinn ergeben, dass die mal nicht befreundet waren.
Nein, und, natürlich nicht.
Plötzlich sind sie natürlich wieder Best Friend und ach.
Ja, also allein schon dieses sich dann wieder abends treffen an diesem Platz, wo sie ihre Schatulle da vergraben haben. Es ist alles so.
Ja, aber das ist so, glaube ich, so für den Moment. Sequenzen, die immer haben.
Ja,
kurzes
voll,
Glück,
voll.
Kurzes Pech.
Ja, genau.
Das ist nicht nachhaltig, es hat noch keinen tieferen Sinn, aber für den Moment sagen dann eben auch die kleinen Mädchen, oh, das ist ja voll traurig, das ist ja voll schön, das ist ja lustig und das ist ja wieder traurig, oh, jetzt singt sie wieder. So, fertig. Ne?
Genau.
Und so ist das.
Und es sind ja vielleicht auch so Freundschaftsmomente, die viele Mädchen irgendwie nachvollziehen können. So, ah, oh Mann, mit der Emily habe ich mich verstritten aber wir laufen uns manchmal noch über den Weg und irgendwie sowas halt. Ich glaube, dass der schon gut abholt irgendwie.
Ja, leider ist wahrscheinlich so.
Ja.
Ja. Ja, also Mädchen in dem Alter, zielgruppentechnisch, ich glaube, die können sich da voll damit
identifizieren.
Ja, ja. Also das ist
Was ich allerdings unangebracht finde, ist die goldene Himbeere für Britney Spears. Ich fand, so schlecht war die gar nicht.
Da gab es bestimmt eben, schlechtere, bestimmt.
Sie war eben so da.
Also in der gleichen Kategorie nominiert waren noch Madonna für Stürmische Liebe. Hm? Mhm. Angelina Jolie für Leben oder so ähnlich. Madonna hat auch gewonnen, zusammen mit Britney Spears. Ja, schön, gut.
Na Mensch.
Jennifer Lopez für Genug und Manhattan Love Story. Und Winona Ryder für Mr. Deeds.
Oh, okay. Also den einzigen, den ich gesehen habe, war Mr. Deeds, aber...
Vielleicht hat Britney doch verdient.
Ja, nee, zweimal J-Lo passt schon, wenn wir sehen, was gleich kommt, das wird
100% gepasst
haben. Also ich sehe es jetzt, also ich finde, sie macht's okay.
Finde ich auch.
Und sie ist definitiv nicht die schlechteste Schauspielerin in diesem ganzen Cast und von daher finde ich nicht ganz fair.
Nein.
Und wie gesagt, nochmal, wenn wir uns darüber einig sind, dass dieser Film eben für 11-jährige Mädchen konzipiert ist, ja, was erwartest du denn dann? Da kriegst du keine schauspielerische Höchstperformances wie beim Paten oder sowas. Das ist vollkommen klar.
Ja,
Im Übrigen sind wir jetzt, glaube ich, der erste Podcast, der den Paten und Not a Girl in einem Satz
sagt. Ja, das ist übrigens nicht... El Pacino kriegen wir gleich noch.
Stimmt.
Und nicht nur den.
Nicht nur den, ja.
Wir kriegen auch noch den King of New York, ja.
Das darf man gar nicht drüber nachdenken.
Ich meine, ja, sollen wir rüber? Also ich habe jetzt nichts mehr zu Not a Girl zu sagen.
Wir können ja unsere Bewertung noch sagen und dann.
Ja, also ich persönlich finde ihn langweilig. Also er holt mich einfach nicht ab. Nicht, weil ich glaube, das ist jetzt ein Bodensatz von Filmen, sondern es ist einfach nicht mein Film. So, der interessiert mich nicht, der juckt mich nicht. Mit ganz, ganz viel Augen zudrücken könnte man dem so 2,5 oder 3 geben. Ich würde mir aber, glaube ich, eher auf eine 2 einigen. 2 von 10 und aber nicht jetzt, weil das alles scheiße ist. Der wird seine Fans haben und wenn du Britney-Fan bist oder wenn du da eben ein 11-jähriges Mädchen bist, ja, guck ihn dir an, man macht's nicht verkehrt so.
Ja. Ja, ich übernehme einfach mal. Also bei mir ist es auch so 3, 3,5. Vielleicht, wenn ich einen ganz schlimmen Tag habe, auch mal 4. Ist halt völlig egal. Also mich hat der auch nicht mal aufgeregt, weil der Film sich auch selbst so egal war. Ich fand den auch nicht langweilig, ich fand den einfach nur belanglos. Ich habe den so weggeguckt, es war irgendwie mal interessant. Man steigt auch in so eine Parallelwelt irgendwie ab, die man selber nie so richtig verstehen wird. Aber ja, völlig, völlig egal, muss man nicht gesehen haben.
Ja, naja, also ich gehe da ziemlich konform damit. Der macht eigentlich alles richtig für das, was ich sein will. Ne? Also,
oh Gott. Ja. Macht alles richtig.
Macht alles richtig für das, dass er 11-jährige Mädchen als Zielgruppe erreichen will. Da kann man ihm nichts vorwerfen. Ja. Ich werde mir wahrscheinlich nimmer anschauen. Vielleicht in der schwachen Minute.
Boah, die muss aber sehr, sehr schwach sein.
Und ich geb ihm 2 von 10.
Oh, hab ich dich gar nicht gefragt, Carlo. Hast du die Blu-ray zu Hause? Die Special Edition oder
ich glaub, Media Book? Da gibt's keine, ne? Da gibt's Blu-ray. Keine.
Nee. Ich habe nachgeguckt.
Wolltest du dann direkt zuschlagen?
Natürlich.
Ja, warum nicht? In meine Britney Spears Vitrine wollte ich denn stellen.
Ich hatte früher tatsächlich ein Poster von Britney Spears, weil das in einem Album mit drin war. Ich hatte das zweite Album von ihr und da war ein Poster, und das hatte ich dann auch prominent in meinem Zimmer dann aufgehangen. Hat mir gefallen. Ich fand sie damals
sehr ansehnlich.
Fand sie damals als sagen wir wie es ist, ich fand sie äußerst hot. So.
Das zweite Album ist Ups, oder?
Ja, genau.
Ja.
Tja, was ihr alles wisst, aber ich hatte auch kein Album von Britney Spears. Von mir bekommt der Film auch 2 Punkte und ich finde ihn, glaube ich, damit noch am schlechtesten. Also, obwohl Kühne und Kabe die gleiche Bewertung haben, aber also würde ich ihn so einstufen wie ihr, würde ich ihm eher 3 bis 4 geben, aber ich finde den trotzdem grausam eigentlich. Mhm. Ja, ich bin nicht die Zielgruppe, aber ich finde auch so, wie der sich da anbietet auf diese Zielgruppe und alles so bloß ganz vorsichtig, damit das auch ja funktioniert und nicht irgendwie versuchen, ein bisschen was noch rauszuholen an diesen Ansätzen, die der ja irgendwo hatte. Wie gesagt, ich fand den furchtbar langweilig.
So, wir haben ja heute auch noch einen zweiten Film auf der Agenda. Ich glaube, der wird uns noch etwas mehr aufregen. Wir reden nämlich über den Film. Jetzt geht's nämlich schon los. Heißt er jetzt Gigli, Chili? Ich habe keine Ahnung. Weiß es nicht.
Sagst du einfach Liebe mit Risiko?
Na, nee, das klingt auch ja noch scheißegal.
Also, Leute, es wird doch im Film gesagt, es klingt wie Chili.
Ja, wir reden über Chili mit Ben Affleck und Jennifer Lopez aus dem Jahr 2003. Mhm. Ich muss sagen, ich habe mich seltenst bei einer Aufnahme beziehungsweise bei der Sichtung für einen Podcast so aufgeregt wie bei diesem Film. Aber ich glaube, bevor wir ein bisschen drauf eingehen, möchtest du uns einmal die Inhaltsangabe vorlesen, Jacko?
Ehrlich gesagt nicht, aber ich muss. Also, der Kleinkriminelle Larry Chili soll den großen Coup landen und den behinderten Bruder des Staatsanwalts entführen.
Oh mein Gott, ey.
Ja, das ist schon geil, aber pass auf. Als der Plan schief geht, ruft Chilis Chef die reizende Gaunerin Ricky zu Hilfe. Eine hinreißende, unbeschwerte Dame, die eine ganz eigene Auffassung davon hat, wie sie Chili bei der Entführung assistieren kann. Doch Chili verliebt sich in die eindeutig unerreichbare Ricky, was seinem professionellen Verhalten nicht unbedingt zugutekommt. Werden die beiden es schaffen, ihren Plan durchzuziehen? Oder zählt das Gangsterleben gar nicht mehr, wenn man verliebt ist? Fragen über Fragen, die werden wir gleich klären.
Ja.
Vielleicht. Mhm.
Vorab, dieser Film hat 54 Millionen gekostet. Ich weiß nicht wofür, weil er nur in einem Raum spielt.
Darsteller.
Und hat an den Kinokassen ganze 6,1 Millionen Dollar eingespielt. Ja, wirtschaftliche Vollkatastrophe. Ja, das war gar nichts.
Wobei das ja eine Fehlschätzung ist mit den 54 Millionen. Inzwischen hat sich ja bestätigt, dass es 75 Millionen waren.
Ach, okay.
Ja. Der hat 75 Millionen gekostet und hat 7 Millionen eingespielt.
Alter.
Eine Fehlschätzung, wie kann das denn passieren?
Ja, da ist noch ein bisschen mehr Geld in die Taschen von Jennifer Lopez und Ben Affleck gewandert. Hm. Ja, glaube fast 30 Millionen davon gingen an die beiden.
War das Koks-Catering nicht einberechnet?
Ja. Das war aber auch, kann sich daran noch einer erinnern, das war so die Zeit, als sie dann gerade, so das war so das Paar, ne?
Ja, das war Benlo oder Jeffleck, wie man es auch mal nennen will.
Ja,
Benlo.
Ja, war ganz aktuell zu dem.
Ja, jetzt wieder aktuell, ne? Das ist wieder soweit.
Ja, okay. Bevor wir da mal ein bisschen reingehen, würde mich doch interessieren, wann habt ihr Chili das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Hat ihn überhaupt irgendjemand früher schon mal gesehen?
Ich.
Okay, dann fang du mal an, Jacko.
Ich habe den, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren gesehen auf Netflix, da wo ich ihn jetzt auch gesehen habe, aus dem gleichen Grund, wie Pascal sich jetzt dafür entschieden hat, weil ich gesehen habe, den gibt's da und ich habe immer gehört, der soll so beschissen sein. Ja, dachte ich, guckste mal, ne?
Haben sie recht gehabt, ne?
Ich habe damals auch die Movie Break Kritik geschrieben. Ich habe damals einen ganzen Punkt gegeben und mal gucken, ob sie das bisher jetzt gebessert hat oder so.
Okay, wie war's bei dir, Carlo?
Jetzt zum ersten Mal gesichtet. Ich glaube, der lief auch nirgends hier in irgendeinem Kino. Also, der hat mich aber auch nicht wirklich interessiert damals. Also irgendwie so ein Film, irgendwie den hast du irgendwo mal wahrgenommen und dann ja links liegen gelassen.
Kann ihn nachvollziehen. Und du, Pascal, hattest den auch, wie gesagt, noch nicht gesehen, ne?
Ja, genau. Ich habe ihn, wie Jacko schon gesagt hat, einfach aus einem sehr masochistischen Interesse dann irgendwie auch ausgewählt. Weil irgendwas muss ja dran sein, wenn die ganze Welt sagt, dass der Oberscheiße ist. Weil es gibt ja wenig Filme, wo es wirklich nicht drauf zutrifft, wenn 95% sagen, der ist Oberscheiße. Irgendwas ist immer dran. Oder man kann es nachvollziehen.
Ja. Ich hatte ihn auch vorher nicht gesehen. Ich wusste, dass dieser Film existiert, bin da aber auch wie Carlo. Es hat mich auch null interessiert, dieser Film. Also wirklich so überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, mein Leben wäre auch besser gewesen, wenn ich mir diese Grütze nicht angesehen hätte. Muss ich zugeben. Also.
Hä, wieso ist eine Actionkomödie von Beverly Hills Cop-Macher?
Ja, das ist auch so ein Ding, wo ich mir dachte, ich habe so völlig unbedarft dann mal geguckt und dachte, okay, der Typ hat Beverly Hills Cop gemacht.
Midnight Run.
Unter dem Mann hat Al Pacino seinen einzigen Oscar gewonnen.
Ja.
So.
Ja, ja.
Ja. Also nicht für Gilly, aber vorher.
Ja, und der hat den Midnight Run gemacht, eine andere Actionkomödie, die heute durchaus Kult ist, würde ich sagen. Oder
ich meine, den auch mal gesehen zu haben und fand ihn auch, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Nö, der ist cool. Ist cool.
Ah, das ist so ein solider 80er-Jahre-Band.
Ja, der ist cool. Ja.
Ja. Aber alles besser als das hier, weil das ist ja auch so eine Art Buddy-Movie, wenn man es mal so nennen will, im weitesten Sinne.
Ja.
Also,
ja.
Also man traut sich nicht anzufangen. Man traut sich nicht anzufangen.
Doch, ich weißt du was? Ich kann anfangen. Ich habe mich nach gefühlt 5 Minuten so aufgeregt. Mir fehlt das deutsche Wort dafür. Und ich bin auch kein Freund davon, eben dieses, ich bin offended oder sonst irgendwas. Aber dem Film ist ja alles so dermaßen scheißegal, wie der auf Behinderte rumprügelt, wie der über Homosexuelle spricht. Das ist ja einfach nur ein Desaster gewesen. Ich habe mich richtig aufgeregt.
Ja, ich glaube, wenn der heute gestartet wäre, also 2023, dann hätte es da richtig Zunder gegeben. Weil ich glaube, 2003 war das ja noch relativ egal. Da hat man nur gedacht, oh, wie plump und doof ist denn das? Aber heute würde man den sowas von zerreißen.
Ich hab eine Szene meiner Freundin gezeigt, die mit Behinderten arbeitet. Und Justin Bartha spielt hier diesen behinderten Bruder von dem Staatsanwalt oder so. Und ich habe mir das von vornherein gedacht, ich habe ihn gesehen und dachte mir, er spielt einen Behinderten so, wie ich mir mit 6 einen Behinderten vorgestellt habe. Und also da geht's schon los. Also es war so furchtbar, diesen Justin Bartha durch diesen Film laufen zu sehen, die Hand angewinkelt und was anderes passiert einfach nicht.
Also ich muss fairerweise dazu sagen, ich arbeite auch mit Behinderten, auch schon über 20 Jahre. Es gibt vereinzelt tatsächlich Leute, auf die das zutrifft. Das muss man mal ganz klar so sagen. Aber das wird ja auch immer ganz gerne für solche Filme herangezogen. Ne? Ich bin Sam mit Sean Penn.
Ja.
Die machen das ja ähnlich. Und ich muss Sean Penn zumindest ein bisschen Kudos geben, dass der diesen absolut furchtbaren Film so ein bisschen versucht zu retten. Aber der hat auch das Problem, er muss halt diesen Behinderten spielen. Das ist so dieser Vorzeige-Filmbehinderte, den man dann rauspult. Jemand mit Down-Syndrom ginge auch, aber Down-Syndrom ist halt schlecht, weil das hat körperliche Merkmale, die müsste man anschminken, dann sieht scheiße aus. Ne? Mm. Deswegen nimmt man dann sowas. Und es ist eine absolute Katastrophe. Und was ich auch ganz spannend finde, eigentlich, dass der Film, je länger der läuft, vergisst der Schauspieler irgendwann scheinbar seine Merkmale der Behinderung, weil irgendwann hört er mit den ganzen Ticks auf.
Geheilt von Ben Affleck, genau, wurde er geheilt.
Entweder ist dieses sehr krude Verhältnis, dieses Vater-Mutter-Kind-Ding, was die da irgendwie durchziehen, ist das die Therapie für Behinderung oder der hat aber vergessen, upala, ich muss jetzt mal ein bisschen rumspasten. Es ist ganz, ganz schlimm.
Ja, und dann hat er aber auch immer wieder so ganz, ganz üble Rückfälle, wo er dann wieder so richtig behindert ist. Also so.
Genau, weil jetzt sagt der Regisseur, jetzt mal ein bisschen mehr behindert hier, ne? Und schon.
Es klingt so falsch, wenn wir darüber sprechen, aber.
Nein, aber guckt es euch an, das ist es doch. Genau das ist es doch.
Ja.
Alter.
Ja.
Und Entschuldigung, ich wollte dir nichts
sagen. Ja, alles gut, aber ihr seid echt behindert. Aber Schatz beiseite. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was haben die dem erzählt, wie er den Vertrag für den Film unterschrieben hat.
Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum muss der Junge behindert sein?
Ja, das auch.
Na, damit du Witze machen kannst. Das ist der einzige Punkt. Machen kannst.
Ja.
Und das ist ja das Schlimme an dem Film. Der macht die ganze Zeit Witze auf seine Kosten. Dann aber ab und zu schwenkt er dann wieder um in dieses, ach ja, der Arme. Und das ist, also dann will er wieder so ein Tränenzieher sein und im gleichen Moment sich 2 Minuten später wieder darüber lustig zu machen. Und das ist so verlogen.
Was mich total wundert, weil es eigentlich gar nicht so die Zeit gewesen ist in Hollywood, wo man auch diese Bobby Farrelly und Peter Farrelly Gags hätte machen können.
Aber das ist was anderes.
Vollkommen was anderes. Genau.
Weil der geht ja doch noch liebevoll. Der ist dreist, der ist auf die 12, aber der ist nicht verunglimpft.
Nein, der ist total herzlich mit den Figuren eigentlich.
Genau.
Was ich eigentlich sagen wollte, man war ja irgendwie an einem anderen Punkt im Umgang mit Hollywood-Behinderten. Auch letztlich durch Ich bin Sam. deswegen hat es mich dann doch gewundert, dass man sich dazu entschieden hat, komm, wir nehmen jetzt einen Behinderten und machen uns zu 99% über ihn lustig, nur um ihn dann am Ende mit Baywatch-Frauen tanzen zu lassen?
Ja, aber auch das war doch, ach
oh
Gott.
Oh, das
also dieses, dieses ganze Baywatch-Ding, ich will zum Baywatch, weil da ist der Sex. Ey, hör mal, ne? und das Schlimme ist, am Ende stimmt's. Am Ende stimmt's.
Ja.
Das, man fasst das alles nicht.
Ja.
Aber was du gerade schon gesagt hast, dieser Ich bin Sam, dass das ja auch so ein bisschen, ich finde auch diesen Film ist ein bisschen off-topic, aber ich finde auch den so ganz furchtbar, weil der schafft auch so ein ganz falsches Bild, weil der ja sagt, ja, behindert, aber auch behinderte Menschen können ein 8-jähriges Mädchen erziehen. Das ist überhaupt kein Problem, weil Liebe schafft alles. Nee, das ist nicht so. Also, bei aller Liebe, aber das ist nicht so. Ne? Das ist auch so wieder so ein falsches Bild. So.
Ja, ja. Im Prinzip ist das auch ein absoluter Scheißfilm. Aber was ich einfach sagen wollte, ist jetzt nicht, dass die Filme irgendwie gut im Umgang mit Behinderten sind, aber dass sie ja dann doch einen sehr emotionalen Zugang zu Behinderung versuchen zu forcieren.
Ja.
Und deswegen hat es mich halt gewundert, dass so ein 75-Millionen-Film, der ja ganz eindeutig auch auf Mega-Hit ausgelegt ist und die Produzenten natürlich auch davon profitiert haben wollten, dass die Beziehung zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck so durch die Regenbogenpresse ging und dadurch der Film natürlich noch ein bisschen angefeuert wird, was nicht geklappt hat. Deswegen wundert es mich einfach. Natürlich wollen die sich über diese Figur lustig machen, aber es fühlt sich so seltsam an.
Ja, seltsam ist das richtige Wort.
Ja, weil er spielt es halt auch so richtig, wie Robert Downey Jr. in Tropic Thunder sagt, never go full retard.
Ja.
So spielt das halt.
Generell ist Justin Bartha ja auch schon so ein Ding, so den brauchst du eigentlich nie.
Den finde ich gar nicht so schlimm, ich weiß gar nicht, was er dir getan hat. Hat er mal eine Frau ausgespannt von dir oder was? Hä? Justin Bartha ist doch ein völlig harmloser Typ.
Aber woher kennt man den? Ich kannte den.
Vermächtnis der Tempelritter.
Vermächtnis der Tempelritter ist er.
Hangover. Also völlig egal, immer der Sidekick. Also so, aber auch nicht, gut, ich finde den gar nicht anstrengend.
So Egalfilme.
Ja, der ist auch nicht anstrengend. Ich weiß gar nicht, was Kühne gegen den hat. Das soll er jetzt mal hier erklären. Erklär dich.
Ich weiß es nicht. Der ist mir so einfach so egal. Aber wahrscheinlich, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass er mich einfach in dieser Rolle so aufgeregt hat, dass er jetzt bei mir einfach unten durch ist. Der war 2 Sekunden im Film und ich wusste direkt, nee, auf den hast du jetzt überhaupt gar keinen Bock.
Da gibt's übrigens auch ein schönes Interview von ihm. Ich glaube ich weiß gar nicht, bei wem er ist, Jimmy Fallon oder so, wo er darüber spricht. Und es tut ihm sehr leid.
Ja, immerhin. Obwohl, ich möchte ihm am wenigsten Vorwurf machen,
ja,
weil das liegt
ja
einfach daran, was er da spielen muss. Und er gibt sich Mühe, das ist halt scheiße, aber an ihm liegt es am wenigsten. Ich möchte mal den sehen, der aus der Rolle irgendwas Gutes rausholt.
Genau, und der war halt auch nicht mal Mitte 20 so. Also der ist Anfang 20 gewesen. Ja. Martin Brest war damals ein großer Name, in Anführungsstrichen großer Name.
Ein routinierter Hollywood-Star.
Ja, und der hat halt auch Rendezvous mit Joe Black und so gemacht, was ja auch große Hits waren. Und natürlich hat er seine Chance gewittert und der hat wahrscheinlich auch gedacht, boah, was Leonardo DiCaprio kann, das kann ich auch.
Ja. Naja, jetzt kommen wir mal von den Behinderten weg. Ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht. Es gibt ja da noch mehr Unmöglichkeiten. Also
eine.
Ich habe hier mal Folgendes aufgeschrieben, während ich den Film geguckt habe. Also zur Einleitung. Die sind ja da irgendwie total sexuell aufgeladen, alle offensichtlich. Und was die Jennifer Lopez da teilweise für Dialoge ins Drehbuch geschrieben haben, ist ja der Hammer. Also ich fange mal an. Ja? Es gibt dann da tatsächlich eine Sequenz, da redet die, glaube ich, 3 Minuten lang nur übers Lecken.
Ja, stimmt. Das ist kurz nachdem Ben Affleck seinen 5-Minuten-Monolog hatte, wo er wirklich sagt, dass ein Penis besser ist und nur das für eine Frau in Ordnung ist. Und daraufhin, also wir haben es, glaube ich, in der Inhaltsangabe nicht gesagt, Jennifer Lopez spielt ja eine Homosexuelle. Sie steht ja eben bei Frauen.
Ja, was Ben Affleck überhaupt nicht verkraften kann, weil sie eine attraktive Homosexuelle ist.
Ja,
also ist, ich glaube, in seiner Welt sind Homosexuelle hässliche Männer. Und alles andere, das kann nicht sein. Und
ganz ehrlich, diese Szene, die tut so weh, weil der hat halt mal in Chasing Amy eine ähnliche Figur gespielt. Und das war so herzerwärmend einfach. Ja, okay, egal.
Ja.
So, ja, aber stimmt. Ich möchte jetzt ein paar Zitate hören.
Ja. Ja. Im gleichen Zug, glaube ich, während sie da diesen Monolog führt, fällt ja unter anderem auch, der Penis ist eine bizarre Seegurke.
Ja.
Ja. Okay.
Und sie macht Aerobic dabei oder irgendwie sowas, ne?
Nein, mhm. Das kommt dann, glaube ich, später. Ja, da komm ich auch noch jetzt hin. Also das war diese eine Sequenz und dann kommt diese Aerobic-Sequenz.
Diese endlose.
Da war schon mal der Soundtrack verstörend, der war so ganz sanft in dieser Sequenz, wo sie diese Aerobic-Übungen macht. Und dann sagt sie ja, während sie diese Übungen macht, der Mund ist die Zwillingsschwester der Vagina.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja. Wie sieht Ben Affleck da versucht? Ja, keine Ahnung, was ich ihm da versucht zu erklären. Also jedenfalls, ich bin ja da aus allen Wolken gefallen.
Sie erklärt ihm natürlich, warum man sich eher zur Vagina hingezogen fühlt als zum Penis. Ne?
Ja, also.
Aber die Sequenz ist natürlich völlig verstörend, aus nicht nur inhaltlich, sondern auch, weil sie da so bemüht versucht haben, so einen Tarantino-Dialog hinzukriegen. Ja. Und der ist so scheiße. Sowas hätte Tarantino mit 9 geschrieben. Und hätte es selbst dann in die Mülltonne geworfen, weil er sich geschämt hätte.
Ja, ich will nämlich noch dazu, also, es ist ja, dieser Film geht ja einfach fucking 120 Minuten. Und wenn die mal miteinander sprechen, sagt Ben Affleck eigentlich die ganze Zeit nur, ja, eigentlich will ich mit dir schlafen. Und Jennifer Lopez, ja, nee, ich stehe ja mehr auf Frauen. Und
ein anderes
Gesprächsthema haben die ja gar nicht.
Die sprechen doch auch gar nicht zusammen in dem Film. Also die führen doch keine Dialoge. Das sind doch alles so aufgesagte Monologe, die zufälligerweise ab und zu mal in dieselbe Richtung gehen, wie die beiden gucken. Ja. Also es ist doch...
Also, ja, sehr gut gesagt, sehr also, gut
aber
gesagt.
Aber das war wirklich... Toll. Und jetzt ich greife es einfach schon vorweg. Ich finde am allerallerschlimmsten, Jennifer Lopez hält dann ihren Monolog, warum die Vagina wie ein zweiter Mund ist und hast ja nicht gesehen. Und macht dem ganze Zeit, macht sie dem Ben klar, ja, das wird nichts mit uns beiden, weil ich stehe eben auf Frauen. Und ich habe dir jetzt auch erklärt, warum ich mich zu Frauen eher sexuell hingezogen fühle, nur damit Ben Affleck sie am Ende doch noch knacken kann. Natürlich. Und dann wird einfach damit gesagt, so, ja, guck mal, jetzt hast du mal einen richtigen Mann gehabt. Ne? Jetzt bist du auch nicht mehr lesbisch. So, was eine Scheiße.
Genau das habe ich mir auch gedacht. Das ist so verstörend wirklich und ist grenzwertig, was da so, ja. Ne, Ben Affleck, der auftritt wie Charlie Harper auch in diesen Bowlinghemden die ganze Zeit. Und so ganz eklig die ganze Zeit nur, ach komm, du kannst doch gar nicht lesbisch sein, ne? Weißt du, ich bin geil auf der, kannst doch nicht lesbisch sein, komm, dich knacken wir noch rum. Und, ja. Und am Ende ist es natürlich so und es ist dann einfach so. Ja, bumm, wunderbar, sie ist geheilt.
Ja, aber wirklich, sie ist geheilt.
Und sie tritt ja auch auf, also so lassiv die ganze Zeit und regelt sich vor ihm und stretcht sich vor ihm und so. Also wenn ich kein Interesse an den Typen habe, selbst wenn ich ihn ärgern will, mache ich sowas nicht. Also das ist so sehr bewusst. Ui.
Ich meine, hallo, du bist doch verheiratet. Wie ist das bei dir? Wenn deine Frau
du bist doch lesbisch.
Ist die dann auch so lassiv? Wenn deine Frau dann vor dir Stretching-Übung macht, ist das dann auch so... So sexy, lassiv und alles mögliche.
Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht, aber ich höre mir das gerne an, ja?
Mach mal ein Video und wir beurteilen das. Ja,
dieser Satz hätte original von dieser Figur von Ben Affleck kommen können.
Ja, also es ist ja ohnehin vollkommen unverständlich.
Da muss mein Penis niesen.
Ja.
Oh. Das war übrigens auch ein Ding, was ich aufgeschrieben habe.
Ja, und ich habe auch noch einen, in jeder Beziehung gibt es eine Kuh und einen Bullen.
Genau.
Ja. Ja. Und es ist ja ohnehin vollkommen unverständlich, warum sich jemand in einen Menschen wie diesen Chili verlieben könnte, weil er halt nichts Liebenswertes an sich hat.
Ja. Überhaupt nicht.
Also überhaupt noch nicht.
Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, muss ich jetzt mit den Mitfiebern? Also Mitfiebern ist eh so eine Sache. Das Ding ist einfach 2 Stunden pure Langeweile. Das ist nichts.
Was auch nochmal damit zusammenhängt, dass der ja so ein bisschen fast schon kammerspielartig ist. Die chillen ja einfach nur in diesem Apartment zu 80%. Ja, ja. Und reden aneinander vorbei. Ja, und zwischendrin genau, ist halt dieser behinderte Junge, der halt super behindert ist einfach. Und das ist das, was ihn auszeichnet, behindert zu sein.
Es klingt so falsch.
Ja, es klingt so falsch, aber es ist auch...
Es ist das, was der Film dir zeigt.
Genau, es ist auch gar nicht herabwürdigend gemeint oder irgendwie sowas, aber das ist, diese Figur, die Eigenschaft dieser Figur ist es, behindert zu sein.
Ja.
Genau. Das ist... Dann macht's ja mal ganz kurz Ding Dong in diese Map ab und dann kommt Christopher Walken rein. Und das Geile ist, sein Auftritt, diese 4-5 Minuten, haben überhaupt keine Relevanz. Das spielt gar keine Rolle für den Film. Er ist einfach nur da, klingelt kurz, redet ein bisschen, geht wieder weg.
Ja, und aber Schauspieler er besser als alle.
Er ist der Beste im Cast tatsächlich.
Ja, mit Al Pacino natürlich, ne?
Ja, gut. Ja, ne? Aber was sollte das? Al Pacinos Rolle hat ja noch, sagen wir mal, eine Relevanz für die Plot.
Ja.
Christopher Walken hat die nicht. Da wurde einfach nochmal Geld rausgeschmissen für jemanden, der sich damit auch noch seinen Ruf ein bisschen kaputt gemacht hat. Und das hättest du komplett streichen können. Das ist völlig egal. Den brauchst du nicht für den Film. Ja, was soll das?
Ja, es ist einfach so. Wir haben Walken, wir haben Al Pacino.
Wir haben sie alle.
Ja. Und
wir haben Ben Affleck.
Ja.
Also, erzähl erstmal.
Ja, ich muss dazu sagen, Ben Affleck, der hat sich bei mir so ein bisschen rehabilitiert als Regisseur.
Ja. So. Ja, und auch als Schauspieler finde ich volle Kanne.
Ist besser geworden.
Ja, also, voll.
Ich glaube, ich hasste ihn wirklich, mit Ausnahme von ein paar Kevin Smith Sachen, aber ich konnte ihm lange nicht auf den Pelz gucken als Schauspieler, weil ich den ganz, ganz furchtbar fand immer. Eben auch wegen solch Filmen wie hier. Also den habe ich ja erst vor ein paar Jahren gesehen, aber das passte genau in dieses Bild, dieses ganze Art. Der hat so eine Nullchemie auf der Leinwand und
und auch so einen Dackelkackblick einfach.
Total. Da hast du das Gefühl, der gibt sich überhaupt keine Mühe.
Ja.
Der rattert das so runter. Und das fing erst an mit Gun Baby Gun, da wo er gar nicht mitgespielt hat, aber diesen Film von ihm, wo er Regie geführt hat, da habe ich gedacht, oh, der kann ja doch was.
Ja, und dann danach wird's halt besser. Oh, der hat ja doch ein bisschen was im Kopf, immerhin.
Genau, danach wird's besser. Und hier diese Chemie mit Jennifer Lopez, das finde ich so bemerkenswert, die waren ein Paar damals. Und das merkst du gar nicht.
Nein, null.
Du denkst auf der Leinwand, die haben sich vorher noch nie gesehen, die mögen sich auch nicht. Und eigentlich, also das ist ganz, ganz schrecklich. Die haben so eine Nullchemie, das habe ich selten gesehen.
Ja, das ist alles scheiße. es ist einfach wirklich, es ist einfach absoluter Bodensatz. Also ich habe den nicht abgekauft, dass die irgendwie ein Paar sind. Ich würde mit ihm... also mit dieser Figur, die er da spielt, nicht 5 Minuten in einem Raum sein wollen, freiwillig. Der ist einfach unangenehm und jetzt, und was soll dieser Film sein? Ist das jetzt ein Gangsterfilm? Ist es eine Komödie? Ist es eine Liebes...
Eine Gangsterromanze, ne?
Bah, das ist nichts.
Ich könnte den auch ganz schwer in die Schublade stecken. Also das ist so, ja.
Ja, ist halt auf jeden Fall hat der Martin Brest sich gedacht, so, okay, Tarantino, Guy Ritchie. Aha, alles klar, mach ich. Ich hole mir 2 der angesagtesten Stars aber noch dazu. Ben Affleck und Jennifer Lopez. Und dann läuft das Ding schon von selber. Schreibt 2, 3 coole Dialoge. Es gibt ja auch noch diese Szene, ich weiß gar nicht mehr, was Jennifer Lopez da erzählt, als sie diese Jugendlichen da, was ja auch eigentlich so eine klassische Guy Ritchie-Szene fast ist. Aber so uncool ist, weil es einfach...
Ja, das funktioniert so gar nicht, weil Jennifer Lopez in dem Film auch so gar nicht funktioniert.
Weil die passt halt,
so überhaupt nicht
auf diese
Rolle. Die
ist halt auch 0,0 Badass einfach.
Überhaupt nicht. Und das ist es ja, das sind 2 im Prinzip Mafia-Hitmen, wenn man es mal genauer charakterisieren will, so. Und das ist so weit vorbei, also von den Charakter, aber auch wie sie spielen. Jennifer Lopez wirkt eher wie so eine verkannte Sozialpädagogin oder so eine Kindergärtnerin. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Es ist mir wirklich ein Rätsel.
Mm. Ja, man hat wahrscheinlich einfach gedacht, was sind halt gerade die angesagtesten Stars, ne?
Ja, aber es passt halt null.
Es passt null. Und es ist ein Wunder, dass die beiden sich verliebt haben hinter der Kamera, weil wenn ich eine der beiden Personen gewesen wäre und solche Szenen hätte durchstehen müssen, hätte ich gesagt, oh, joi, gib mir meine 20 Millionen, ich bin weg.
Na, da hast du immer die Säge hoch im Kopf. Ne?
Ich möchte jetzt ein Experiment machen.
Mm.
Gut, letztes Mal wurde ich schon, hat's nicht so ganz funktioniert, aber Carlo findet eigentlich an jedem Film irgendwas Gutes. Carlo, bitte erklär mir, warum ich wirklich, also, für mich ist es wirklich einer der schlimmsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Findest du noch irgendwas Gutes da drin?
Naja, ich finde, wenn überhaupt diesen absoluten Irrsinn der Dialoge im Drehbuch, also ob das jetzt gut ist, würde ich ja nicht sagen, aber sowas, wie kriegt man sowas auf die Reihe, wie schafft man sowas? Und vor allem, haben wir ja noch gar nicht angesprochen, der Film spielt ja nonstop in der Wohnung von Ben Affleck, habe ich den Eindruck, oder?
Ja.
Also Handlungsschauplatzwechsel gleich null, aber also wenn man was noch da rauskitzeln will, dann kann man es eher nur noch so argumentieren, das ist so absurd.
Muss man erstmal bringen.
Das muss man erstmal bringen, dass man so ein Bild vom Behinderten da abliefert, dass man die Dialoge so dermaßen dämlich sexuell auflädt und dann trotzdem noch Leute wie Al Pacino, Christopher Walken, Ben Affleck, Jennifer Lopez noch irgendwie so vor der Kamera versammeln und die machen da mit. Also sind die Punkte eigentlich genau die, wo man sagt, naja gut, okay, das ist interessant. Aber insgesamt ist das Ding der absolute Rohrkrepierer. Also das ist, ich kann es dir da auch nicht erklären, oder das ist wirklich nur schwer. Der ist wirklich schlecht. Also kurz und schmerzlos, da kann ich sogar dir nicht sagen, was man da noch gut finden soll.
Ja.
Also es ist echt.
Also es ist auch so einer dieser Filme, ich habe mir den angeguckt und nach 20 Minuten hatte ich kurz auf Pause gemacht, weil ich dachte, okay, wir haben bestimmt schon die Hälfte rum. Nee, war noch gar nicht.
Ja, das denkt man wirklich. Ne? Ich habe den jetzt echt zum zweiten Mal gesehen und ich wusste ja, was kommt und habe trotzdem auch, wie du, so nach 35 Minuten gedacht, oh, Stunde ist rum, ne? Und dann denkst du so, ach was? Ich hatte auch schon wieder komplett vergessen, was da alles kommt, weil auch so wenig eigentlich passiert, de facto, bis auf viel hohles Gelaber.
Ja, also.
Ja, es ist echt vor allem 2 Stunden, ne? Also.
Das Problem ist auch, glaube ich, der Film, der macht ja nicht mal auf so einer Trash-Ebene Spaß. So, nee. Ja, du kannst dir das angucken und du kannst wirklich sagen, du kannst mit dem Kopf schütteln, aber ich fühle mich davon auch so unangenehm berührt. So, das ist alles so cringe. Das ist so, ich will das gar nicht sehen und hören. Und ich finde das ganz. Der Film ist so richtig unangenehm.
Ja, das ist so wie der betrunkene Onkel, so auf dem 60. Geburtstag, der dann irgendwann ankommt, mich immer komisch anfasst und voll labert, du willst einfach nur weg. So ist Gilly. Und wenn du eine Frau bist, würde er sogar noch an die Brust fassen. Genauso ist der.
Also, ich meine, habt ihr beiden noch irgendwie was, wo ihr jetzt sagen würdet, hey, das kann man jetzt als Positives aus diesem Film mit rausnehmen, aber.
Nee. Ich wüsste jetzt nicht, was man da irgendwie positiv argumentieren könnte. Also der Ansatz von Carlo, von wegen zu sagen, muss man erstmal so bringen. Also es muss einem erstmal, man muss erstmal an so einen Punkt kommen, wo einem wirklich alles so scheißegal ist, dass man das so bringt, ist natürlich auch irgendwie eine Form von Freiheit, die man honorieren kann. Aber der hat halt auch einfach seine Karriere damit gekillt. Der hat nie wieder was gemacht. Der ist einfach weg gewesen danach. Zu welchem Preis also diese Freiheit? Nee, also natürlich freue ich mich immer, wenn ich Christopher Walken oder Al Pacino sehe, aber wenn ich dann eine Sekunde denke, was für ein Film es ist, dann denke ich mir, boah, Leute.
Ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kann auch nichts über den Film sagen, außer mich über die ganze Scheiße da aufzuregen. Also ich bin richtig sauer. Ich bin richtig sauer, dass dieser Film existiert.
Ja. Vor allem, wenn man halt sieht, wie viel Geld dafür ausgegeben wurde, einfach auch, ne? Ja, keine Ahnung. Aber es ist auch irgendwie so ein Ding, weiß ich nicht, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, dann weiß man auch wieder andere Filme zu schätzen.
Ja, das ist vielleicht das einzig Gute. Man weiß, dass es doch gute Filme gibt.
Ja, absolut. Und ich habe zuerst Genie geguckt und dann Crossroads. Und da habe ich gesagt,
nicht schlecht.
Gar nicht so schlecht. Also im direkten Vergleich weiß man den dann zu schätzen.
Ja, habe ich auch in der Reihenfolge. Ja.
Und wir reden hier von einem 2-Punkte-Film bei mir, ne? Also so weit sind wir schon.
Ja, also ich finde es auch erstaunlich, dass wenn wir einen Podcast aufnehmen und da ist Crossroads der bessere Film. Das muss er erstmal schaffen.
Ja, da hat es sich gelohnt, dass ihr mich eingeladen habt. Beziehungsweise ich mich selber auch teilweise eingeladen habe. Aber Was auch überraschend ist, ist natürlich, dass Martin Brest nicht nur Regie geführt hat, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat. Ne? Also es ist wirklich 100% ein Autorenfilm. vom Macher von Beverly Hills Cop, Midnight Run, Der Duft der Frauen und Rendezvous mit Joe Black. Respekt. Respekt.
Ja, oder auch nicht. Ne?
Oder halt auch nicht.
Ja.
Mein Gott.
Ja, komm. Ich will nicht mehr darüber sprechen. Ich bin einfach sauer. Ich meine, ich find's auf der einen Seite schön, dass du den mitgebracht hast, weil jetzt kann ich das abhaken und sagen, okay, ich hab's jetzt gesehen.
Vor allem, du hast auch eine Waffe in der Hand für Leute, die du nicht magst und die fragen, empfiehl mir doch mal einen Film. Und dann sagst du, oh, Actionfilm? 75 Millionen? Geile Besetzung? Guck dir doch mal hier Chili an.
Ja, stimmt. Stimmt.
Aha. Und du bringst den uns mit.
So, das sagt ja verdammt, viel aus. Verdammt. Aber ich habe ihn mir auch selbst mitgebracht. Also ich habe mich, wir sind da zusammen durchgegangen.
Ja, gut, von mir aus.
Ja, komm, mach mal nochmal. Ich weiß nicht, müssen wir einfach nach dem Gehate noch ein kurzes Fazit machen oder ist das unmöglich?
Nein, einfach katastrophal.
Naja, wir können die Punkte ja mal raushauen. Ja. Ja, was geben wir denn? Jetzt bin ich mal gespannt.
Carlo, was hast du?
ein Punkt für die Seegeuge.
Ja, ja.
Und mehr sage ich nicht mehr dazu. Ja, den hake ich ab jetzt.
Ja, ist eigentlich zu hoch, ne? Ein Punkt. Aber weiß ich nicht, vielleicht sage ich auch einfach einen Punkt, weil ein Punkt steht immer so schön einfach da. Ein Punkt. Ich sag einen Punkt.
Ja, ich habe den ja schon mal bewertet mit einem Punkt. Und Thomas hat ja auch mal gesagt, wenn wir die Kritiken schreiben, bitte hinterher nicht die Bewertung ändern. Aber ich habe wirklich überlegt, aber also nach unten. Aber nee, also ein Punkt passt schon irgendwie, ja. Weil ich finde so 0,5, das ist immer noch so, ist da so, muss irgendwas
ist
passieren.
Ist so Auschwitz-Niveau.
Ja, das ist halt so Auschwitz-Niveau.
Genau.
Also das ist immer, es geht echt immer noch übler und hier sieht zumindest alles aus wie ein Film und die Kamera fällt nicht um und
genau.
So, ja, ne, es wurde niemand jetzt ernsthaft, ne?
Ey, der Film, also die Kamera fällt nicht um, also bitte.
Ja, und Uwe Boll findet nicht irgendwelche Hauptschüler, die ihm erklären müssen, was Auschwitz ist, also von daher ist
das stimmt, schlimmer. Das stimmt.
Aber so ein Punkt, das ist echt schon das Maximum und das
boah,
ist echt
hart. Wenn ich für Ausgabe 50 wiederkomme, dann bringe ich erstmal Auschwitz mit.
Dann setze ich aus, den gucke ich nicht noch.
Auschwitz und Darfur.
Okay, Darfur gucke ich, den habe ich noch nicht gesehen.
Ja, Auschwitz gucke ich nochmal. Schöner Film. Der zeigt, wie es wirklich ist.
Ich glaube, bei mir hat man es rausgehört. Ich gebe dem nicht mal den einen Punkt. Das ist ja super, dass die Kamera nicht umfällt, aber ich hätte mir die ganze Zeit gewünscht, dass die Kamera umfällt.
Stimmt. Also das ist eigentlich ein Nachteil.
Ich finde, das Ding ist absoluter Bodensatz. Ich habe mich schon lange, ich kann mich gar nicht dran erinnern, wann ich mich nochmal wegen so einem Film so aufgeregt habe. Ich finde es furchtbar. Ich finde den unansehnlich. Ich finde, den kannst du heute nicht bringen. Und also wenn alleine wegen der Denkweise, die dieser Film da propagiert, fände ich es durchaus okay, Gili wieder auf den Index zu setzen. Also,
also wenn einer in 23 gehört,
dann,
Ländern.
Nee, lass mal, dann haut den Turbine nach 20 Jahren wieder raus und bringt den im teuren Mediabuch vom Index gestrichen, alle kaufen den. Da ist er wieder.
Besser nicht.
Auf jeden Fall, ich, furchtbarer Bodensatz.
Ja, Bodensatz trifft es, denke ich, da können wir uns alle drauf einigen.
Pascal.
Ja.
Ich danke dir für diese tolle Filmauswahl.
Ja, also wenn schon Trashcast, dann machen wir halt auch mal richtig Bodensatz. Ja. Ne? Also es ist natürlich kein Trash, also, was wir hier gemacht haben.
Ich danke dir insofern, dass du das ist Käse. Das ist einfach Bodensatz. Aber es war trotzdem schön, mit dir wieder zu quatschen. Es hat mir wieder richtig viel Freude gemacht. Und selbstverständlich, wenn du Bock hast, gerne auch mal wieder eingeladen.
Ja, klar. Also wie gesagt, Ausgabe 50, ich guck vorbei.
Sehr schön.
Dann überlegen wir uns noch was, aber nicht Auschwitz, bitte.
Dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern. Ihr findet uns auf Apple, auf Deezer, auf überall. Ihr hört uns, ihr habt uns gefunden. Folgt uns gerne auf Instagram, auf Facebook. Wir sind jetzt bei Discord und ich glaube auch auf Twitter. Ich weiß es aber nicht, weil ich kein Twitter habe. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Freue mich auf die nächste Ausgabe. Dann darf sich der Carlo verabschieden, dann der Jacko und die letzten Worte gebühren unserem Gast, dem Pascal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.
Ja, ich sage auch wieder mal danke fürs Zuhören. Danke, Pascal. Es war mal wieder toll, dich zu hören. Ich habe mich an unsere Anfangstage zurückversetzt gefühlt. Danke für diese tolle Filmauswahl, Pascal, auch.
Sehr gerne, sehr gerne.
Es war eine Offenbarung. Und ja, wir hören uns. Bis dahin, ciao.
Ja, auch von meiner Seite vielen lieben Dank an die Zuschauer. Wenn ihr bis zum Ende gehört habt, ihr seid tapfer. Ihr zieht durch, finde ich gut. Und auch vielen lieben Dank an Pascal natürlich. Also ich fand auch, das war ein Offenbarungseid, was du uns hier geboten hast. Aber es war sehr schön, mal wieder mit dir zu quatschen. Das wertet das Ganze schon mal deutlich auf. Ja, und dann in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das kann nur besser werden. Da bin ich guten Mutes.
Ja, ich bedanke mich auch vor allem bei euch, dass ihr mich mal wieder aufgenommen habt. Es war wieder sehr schön. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal.